Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Schrifterzähler. Ich freue mich, dass ihr zur zweiten Folge der fünften Staffel zugeschaltet habt. Mein Name ist Werner Kleine, der Neutestamentler aus Wuppertal. Und gut 3000 Kilometer entfernt begrüße ich
deine bessere Hälfte hier im Podcast, meine Wenigkeit, Till Magnus Steiner, der Alttestamentler. Und falls ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, tata, es gibt eine Überraschung. In dieser Staffel gehen wir von Folge zu Folge durch die Passionserzählung im Matthäusevangelium. In der letzten Folge haben wir über die Salbung im Haus Simeon des Aussätzigen gesprochen. Und heute geht es um nicht weniger als das letzte Abendmahl.
Das ist natürlich ein hochinteressanter Text. Letzte Woche habe ich ja schon in meiner Erzählung den antiken Ermittler Dynatos Machitis Homikros ins Spiel gebracht, der ja synoptisch ermittelt hat zwischen den Texten. Und das ist heute wieder ähnlich der Fall. Denn die Abendmahlsberichte haben wir ja viermal in der Bibel überliefert. Bei Matthäus, Markus, Lukas und der älteste Abendmahlsbericht, den wir haben, der stammt von Paulus aus dem ersten Korintherbrief. Jetzt wird man nachfragen, aber was ist denn mit Johannes? Der hat auch einen Abendmahlsbericht, aber einen ganz eigenen. Der hat ganz große Abschiedsreden Jesu, er weiß von der Fußwaschung zu berichten, aber er hat interessanterweise nicht den Einsetzungsbericht, zumindest nicht im Zusammenhang mit der Abendmahlsüberlieferung. Bei ihm findet etwas Ähnliches statt im Zusammenhang mit der Erzählung der wunderbaren Brotvermehrung. Da hält Jesus eine große Brotrede und da kommt er der Sache nach, auf Ähnliches zu sprechen. Aber auch hier haben wir wieder vier Texte, vier Perspektiven. Wir haben den Matthäus in den Mittelpunkt unserer Staffel gestellt, aber es lohnt sich immer wieder auch mal auf die anderen zu schauen.
Und bei allen Texten, aber eben auch besonders bei dem Text aus dem Matthäusevangelium, gucken wir ja als Schrifterzähler auf die Leerstellen. Wir gucken, wo ist etwas offen in der Geschichte, um da hineinzugehen, aus dieser Leerstelle hinaus neu zu erzählen und neue Perspektiven zu öffnen. Und das klappt selbst bei so einem hochtheologischen und wichtigen Text wie beim Abendmahl. Jeden Sonntag feiern wir das Abendmahl. Da sollte doch alles klar sein, wenn so ein Text da die Grundlage für gibt. Aber ganz so einfach ist die Erzählung nicht. Bei Matthäus zum Beispiel so Kleinigkeiten gibt es. Da fängt schon bei der Vorbereitung des Mahls an. Da kommt so ein komischer Satz, wo Jesus sagt, geht in die Stadt zu dem und dem und sagt ihm. Die Jünger werden zu jemandem geschickt, dessen Namen wir nicht erfahren. Die Jünger erfahren nicht mal den Namen. Was soll das? Da steht zu dem und dem. Das ist so eine kleine Leerstelle, die man sagen könnte. Die zweite große Leerstelle, das Abendmahl, so wie es bei Matthäus erzählt wird, hat ja zwei Teile. Erstmal die Ankündigung, einer von euch Jünger wird mich verraten und dann das eigentliche Abendmahl. Jetzt ist aber das Komische, bei dem ersten Teil wird Judas bloßgestellt. Judas ist derjenige, der ihn verraten wird. Das könnte man erwarten, Judas rennt schreiend raus, rennt weinend raus, ist sauer, aber es wird nicht von seinem Abtritt erzählt. Also heißt das, der Text sagt uns, erstmal wird Judas sozusagen an die Wand gestellt und sagt, du wirst mich verraten. Und dann kehrt er an den Tisch zurück und alle haben zusammen das Abendmahl. Der Text beantwortet das nicht. Da können wir auch direkt reinsteigen in diese große Frage. Und eine Leerstelle, die ich auch noch sehr, sehr spannend finde, da ist wieder der synoptische Vergleich spannend. Matthäus sagt etwas nicht, was für uns ja wichtig ist. Bei Matthäus gibt es nicht diese Aufforderung von Jesus, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das machen wir doch am Sonntag. Wir feiern Abendmahl zum Gedächtnis. Matthäus sagt das gar nicht.
Er ist schon mal sehr gut beobachtet. Markus sagt es übrigens auch nicht. Mal gucken, was Homikros gleich dazu sagen wird. Dem ist das nämlich auch aufgefallen. Da gibt es aber noch ein paar andere Varianten. Bei Markus und Matthäus heißt es zum Beispiel, dass das Blut vergossen wird für die vielen und ist es das Blut des Bundes. Und bei Paulus und Lukas ist es das Blut des neuen Bundes, das für euch vergossen wird. Da haben wir schon mal innerhalb der Abendmahlsüberlieferung kleine Divergenzen, die einem auffallen. Aber du hast vorhin schon auch die Vorbereitung des Abendmahls erwähnt. Natürlich, das ist ja schon sehr auffällig, dass Jesus da sagt, geht zu dem und dem. Gut, da sage ich, wenn du jetzt hier in Wuppertal sagen würdest und ich sage, geh mal in das Eiscafé zu dem Dings da, dann wüsstest du, wo das Eiscafé ist. Weil wir da schon mal zusammengesessen haben und eine Geschichte erzählt haben bei dem Janone. Das kann also durchaus sein, dass die Jünger schon wussten, um wen es sich handelt. Interessanter für mich ist, dass das alles nicht spontan geschieht. Jesus scheint offenkundig vorher schon mal bei dem gewesen zu sein, scheint einen Tisch bestellt zu haben, sage ich mal so ungefähr. Ne? Dann auf der anderen Seite, du hast schon den Judas angesprochen, das ist ja eine höchst schillernde Figur. Ein paar Kapitel später wird Judas sich aufhängen. Und das ist eine Singularität im Matthäusevangelium, dass dort der Suizid berichtet wird. Klammer auf, Fun Fact am Rande, Fun Fact ist gut. In der Apostelgeschichte wird etwas Ähnliches erzählt. Das heißt, auch der Lukas geht davon aus. Aber die anderen Evangelisten lassen das Schicksal vom Judas Iskariot nicht nur offen. Nein, im Johannesevangelium wird sogar der Eindruck erweckt, als wäre Judas von Jesus beauftragt worden, das zu tun, was er nun tun muss. Also höchst diffizil die ganze Geschichte. Da ist Leerstelle über Leerstelle bis hin zu der Frage, ist das letzte Abendmahl überhaupt ein Pessachmahl gewesen, was die Synoptiker und Paulus nahelegen? Bei Johannes nicht. Da stirbt Jesus in der Stunde, in der im Tempel die Paschalämmer geschlachtet werden. Auch da muss man sich zu verhalten, ist auch eine Variante. Und Till, wenn es ein Pessachmahl gewesen ist, wo gehören denn diese Worte hin? Die passen doch gar nicht in die Haggadah, wie wir sie kennen. Gut, jetzt wirst du sagen, die Haggadah kommt auch ein bisschen später. Ne? Ist richtig. Aber wo hat er denn diese Einsetzungsworte reingepackt? Wohin? Wieso? Weshalb? Omikross ermittelt, kann ich dir sagen.
Ich merke das schon. Du stellst so viele Fragen, um dich selbst einzuleiten. Dann muss man einfach sagen, Werner, los, erzähl deine Geschichte. Ich kenne sie nicht und ich bin gespannt. Ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörer sich auch schon darauf freuen, was deine Ermittlungen denn ans Tageslicht bringen werden.
Lassen wir Homikros zur Ermittlung schreiten. Mal gucken, was er rausfindet. Er musste ziemlich wühlen. Ich hoffe, er präsentiert das einigermaßen überschaubar, dass wir auch alle mitkommen. Ich fange an.
Du fängst an.
Okay. Da bin ich wieder. Mein Name ist Mikros. Dynatos Machitis Mikros. Freunde nennen mich einfach Homikros. Ich bin unterwegs im Auftrag des Herrn und ermittle zwischen den Zeilen. Die Geschichte ging nach der Salbung in Bethanien weiter. Es kam das große Pessachfest, die Vergegenwärtigung des Exodus aus Ägypten, das Mahl der Mähler, das Fest der ungesäuerten Brote, wie die Juden es auch nennen. Adonai, der Herr, der Ewige selbst, hatte es ihnen durch Mose sagen lassen, als sie sich vorbereiten sollten für den Weg aus der Sklaverei Ägyptens. Sie sollten nur ungesäuertes Brot backen. Das ging einfach schneller. Das Pessachfest wollte Jesus wohl in Jerusalem selbst feiern. Es war gefährlich. Er musste im Verborgenen in die Stadt gehen. Seit seiner prophetischen Tempelaktion war er bekannt. Die Tempelaristokraten suchten, seiner habhaft zu werden. Wenn sie nur wüssten, wo er sich aufhielt, wenn sie nur eine Gelegenheit fänden, ihn mit möglichst geringem Aufwand in ihre Hände zu bekommen. Er hatte schließlich viele Anhänger. Die Römer hatten den Hohepriester in der Hand. Pilatus bewahrte den Effort, das rituelle Kultgewand des Hohepriesters, auf. Sie hatten den Hohepriester in der Hand und der musste handeln, schnell, still und effektiv. Und sie suchten nach einer Gelegenheit, Jesus aus dem Weg zu räumen. Einer aus dem Kreis Jesu hatte mit ihnen wohl Kontakt aufgenommen. Er wusste, wann und wo man Jesus still und heimlich verhaften konnte. Er wusste, wo sie sich zum Pessachmahl treffen würden. Er wusste, was danach geschehen würde. Aber der Reihe nach. Ich, Dynatos Machitis Mikros, muss wieder ermitteln. Ich will erneut versuchen, herauszufinden, was damals wirklich geschah. Vor mir liegen sie wieder, die vier Zeugen, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und vor mir liegt der erste Brief an die Korinther des verehrten Bruders Paulus, der sich selbst so gerne als Apostel bezeichnete. Immerhin nahm er für sich in Anspruch, dass er den Bericht von dem Mahl an diesem letzten Abend im irdischen Leben Jesu unmittelbar von dem Auferstandenen selbst erhalten habe. Mit Jesus unterwegs gewesen wie die Zwölf war er nicht. Er kannte Jesus eben nicht dem Fleische nach. Deshalb war sein Anspruch, Apostel wie die Zwölf zu sein, umstritten. Er selbst hielt unbeirrt daran fest. Immerhin hatte sich ihm der Auferstandene selbst gezeigt. Also können wir fünf Zeugen befragen. Paulus, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Johannes ist ein Sonderfall. Er berichtet zwar vom letzten Abend Jesu, aber bei ihm fehlt das Kernelement, das die anderen vier haben, die Stiftung des großen Gedächtnisses im Brotbrechen, die Einsetzung dieses Mahles, in dem der Tod des Herrn selbst verkündet wird, bis er kommen wird. Er weiß, von der Geste der Fußwaschung zu erzählen. Und in der großen Brotrede im 6. Kapitel findet sich bei ihm ein Satz, der aufhorchen lässt und sehr an eine zentrale Aussage der vier anderen erinnert. Anlässlich eines Pessachfestes geschieht die große Brotteilung in Galiläa. Dort hält er die große Brotrede, bei der er sagt: Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Und? Amen, Amen, ich sage euch, Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Ansonsten gibt es viele Unterschiede zwischen ihm und den anderen. Bei denen ist das letzte Mal ein Pessachmahl, das in der Nacht vom 14. auf den 15. Nisan gefeiert wird. Bei Johannes stirbt Jesus in der Stunde, in der im Tempel die Pessachlämmer geschlachtet werden, also am 14. Nisan. So lehrt es jedenfalls der Traktat Pessachim in der verehrten Mishnah. Dort heißt es, dass bei der Schlachtung des Lammes gesagt wird, ich schlachte dieses Lamm zum Pessach und zum Friedensopfer, beziehungsweise zum Friedens- und zum Pessachopfer, oder ich schlachte es zum Pessachopfer, um dann dein Blut als Friedensopfer zu sprengen. Das letzte Mal kann also bei ihm kein Pessachmahl gewesen sein. Die vier anderen, Paulus, Matthäus, Markus und Lukas, legen darauf aber viel Wert. Einig sind sich alle, dass Jesus am Rüsttag für den Schabbat starb, also am sechsten Tag der Woche, den man später Freitag nennen wird. Für die vier anderen muss es also ein Freitag gewesen sein, der auf den 15. Nisan fällt. Das wäre nach der klassischen Tempeldatierung im Jahr 783 seit Erschaffung Roms, nach unserer neuen, auf die Geburt des Herrn zurückgehenden Zeitrechnung im Jahr 30 der Fall gewesen. Johannes und die vier anderen passen hier nicht zusammen. Man muss sich entscheiden. Und ich, Dynatos Machitis Mikros, muss Indizien sammeln. Und die weisen doch meiner Meinung nach stark in Richtung der vier. Auch Johannes weiß ja um die Bedeutung des Pessachfestes. Die große Brotrede platziert er nicht ohne Grund in diesem Zusammenhang. Und dass Jesus bei ihm zum wahren Pessachlamm und Friedenszeichen wird, ist deutlich von der Pessach-Symbolik inspiriert. Wie so oft wiederholt Johannes nicht einfach das, was die anderen drei schon vor ihm auf- und offenkundig teilweise voneinander abgeschrieben haben. Er interpretiert es neu. Er erzählt es neu, wie ein echter Schrifterzähler. Deshalb ist er für mich, Dynatos Machitis Mikros, immer eine Art Schutzpatron. O Johannes, bitte für mich. Aber ich schweife ab. Trotz meiner Verehrung für diesen großen Evangelisten sprechen die Indizien doch für die anderen vier. Gerade weil Johannes deutend schreibt und doch Wert auf die Pessach-Analogie legt, scheinen hier die vier den eigentlichen Kontext bewahrt zu haben. Auch passt alles, was wir über den Sederabend zur Zeit Jesu wissen, gut zu der Schilderung der vier. Ja, es ist noch lange nicht klar, wie das letzte Mal Jesu verlaufen ist. Was wir heute im ausgehenden dritten Jahrhundert über den Seder wissen, wissen wir aus der Mishnah. Die Tanaiten, die Mishnah, die mündliche Tora, zusammentrugen, wirkten später. Nach der Zerstörung Jerusalems fing man um 100 nach der Zeit an, das alte Wissen zusammenzutragen. Der Tempel war zerstört. Das Studium der Tora gewann an Bedeutung und damit auch die mündliche Überlieferung. All das führte schlussendlich zum Talmud. Es ist schon mehr als bedenklich, dass wir Christen da den Kontakt verloren haben. Mein Vorbild Origenes von Alexandrien war da anders. Er studierte die Tora. Auch ich schaue immer wieder auf die jüdischen Wurzeln unseres Glaubens. Ich bin überzeugt, dass man das Neue Testament nicht wirklich verstehen kann, wenn man die jüdischen Wurzeln außer Acht lässt. Mehr noch, wenn man genau hinschaut, kann man immer wieder Ähnlichkeiten zwischen den Ausführungen christlicher Theologen und rabbinischen Diskussionen aus dieser Zeit um die erste Jahrhundertwende erkennen. Da gab es wohl mehr Kontakte im Austausch, als man heute ahnen kann. Es wird also hilfreich sein, wenn wir diesen Aspekt bei unserer Rekonstruktion nicht außer Acht lassen. Nur eines ist klar. Was die Tanaiten lehren und später verschriftlichen, ist nicht nur eine Vereinheitlichung verschiedener jüdischer Traditionen, die schlussendlich auch der Stärkung der Identität dieses von Gott gesegneten Volkes dienen soll, das sein Zentrum verloren hat. Sie haben nichts neu erfunden. Ob aber Jesus genau so sein letztes Mal gegessen hat, wissen wir nicht. Ähnlichkeiten gibt es sicher. Schauen wir also, was da am Abend des 14. Nisan im Jahr 3790 seit Erschaffung der Welt in Jerusalem wahrscheinlich geschehen ist. Matthäus, Markus und Lukas sind sich darüber einig, dass Jesus am ersten Tag des Festes, also eben am 14. Nisan, Jesus fragten, wo er das Pessachmahl essen wollte. Er schickt sie in die Stadt zu einer nicht näher genannten Person. Die scheint Bescheid zu wissen. Offenkundig hatte Jesus alles von längerer Hand geplant. Er hat einen Plan. Und so bereiten die Jünger alles vor. Am Abend begeben sich die Jünger zu Tisch, oder besser, sie legen sich zu Tisch. Und hier wird es interessant. Einer von den 12, Judas Iskariot, über den werden wir noch an anderer Stelle zu sprechen haben, hatte schon Kontakt zum Hohepriester und seinen Leuten aufgenommen, um den Aufenthaltsort Jesu zu verraten. Warum? Über seine Motive kann man viel spekulieren. Für Matthäus ist der Verrat eine verabscheuungswürdige Tat, die zum Suizid des Judas führt. Bei Johannes hingegen scheint es, als schicke Jesus selbst Judas los, um zu tun, was er tun muss. Zwischen diesen offenkundig widersprüchlichen Auslegungen changiert das Bild des Judas. Dabei muss Judas jener Jünger gewesen sein, dem Jesus am meisten vertraut. Woher ich das weiß? Ich bin Dynatos Machitis Mikros, ich ermittle im Auftrag des Herrn. Schauen wir in die Texte. Bei Matthäus heißt es ja auf die Frage der Jünger, wer denn der sei, der ihn ausliefern würde, der die Hand mit mir in die Schüssel eintunkt, wird mich ausliefern. Also muss Judas Iskariot links oder rechts von ihm gelegen haben. Bei Johannes aber heißt es, dass ein anderer Jünger, der an der Brust Jesu ruhte, ihn fragte, Herr, wer ist es? Ergo muss dieser Jünger, weil man mit der rechten Hand aß und auf dem linken Arm ruhte, rechts von ihm gelegen haben. Folglich hat der Auslieferer Judas links hinter Jesus gelegen. Hinter Jesus, dort, wo man keine Augen hat und dem dort Liegenden deshalb viel Vertrauen entgegenbringen muss. So haben wir also die Sitzordnung geklärt. Offen muss bleiben, warum Judas tat, was er tat. Wie gesagt, die Antworten auf diese Frage sind so schillernd wie die Person Judas selbst. Aber die Notiz, die hier zur Identifikation des Auslieferers führt, zeigt noch etwas. Es ist vom Eintauchen in die Schüssel die Rede. Hier hilft wieder ein Blick in die Mishnah, denn die erläutert, wie das Pessachmahl, der Seder, abläuft. Wie gesagt, nach Ansicht der rabbinischen Haggadah. Die aber wird nicht so verschieden von dem gewesen sein, wie Jesus und seine Jünger den Seder begingen. Der Seder besteht aus einer bestimmten und ritualisierten Abfolge festgelegter Speisen, Getränke und Gespräche, die eine von der Exodus-Erzählung inspirierte Bedeutung haben. So wird ein erster Becher Wein mit einem Segensspruch über den Wein gereicht, dem ein Segensspruch über den Tag folgt. Beim zweiten Becher Wein fragt der jüngste Sohn den Vater nach der Bedeutung dieser besonderen Nacht und der Bedeutung der ungesäuerten Brote, der Matzen, der Kräuter, des gebratenen Lammfleischs und der anderen Dinge, die an Pessach Bedeutung haben. Schließlich wird der dritte und der vierte Becher Wein getrunken, über dem das Loblied endet. Wo ist da Platz für das, was Jesus an diesem Abend tat? Denn zwischen dem dritten und dem vierten Becher und auch nach dem vierten Becher soll nichts mehr getrunken werden. Die Möglichkeit besteht zwischen dem ersten und dem dritten Becher. Dort kann zusätzlich getrunken werden, gewissermaßen ein fünfter Becher, dem der Gastgeber, in der Regel der Vater, eine eigene Bedeutung beigeben kann. Hat Jesus nun diesen fünften Becher genutzt? Und wenn ja, hat er ihn vor dem zweiten oder dem dritten Becher getrunken? Das Essen von Matze, Lattich, Bitterkräuter und Fruchtmus geschieht vor dem zweiten Becher. Hier ist der Ort, wo das gemeinsame Eintunken möglich ist. Dann geht Judas, das Mahl aber geht weiter. Nach dem zweiten Becher wird das Lamm, das Reinigungs- und Friedenszeichen, gegessen. Und jetzt, vor dem dritten Becher, noch unter dem Eindruck des Pessachlammes, wird Jesus seinen Becher eingefügt haben. Hierin stimmen die vier, Paulus, Matthäus, Markus und Lukas, überein. Er nimmt erneut eine Matze, spricht den Lobpreis, gesegnet seist du, ewiger, unser König, König des Universums, der du das Brot aus der Erde hervorbringst, teilt das Brot, reicht es seinen Jüngern und sagt, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nimmt er den fünften Becher, spricht das Dankgebet, gesegnet seist du ewiger, unser Herr, König des Universums, Schöpfer der Frucht des Weinstocks, reicht in den Jüngern und sagt, trinkt alle daraus, das ist mein Blut zur Vergebung der Sünden. Dann fügt er noch hinzu, von jetzt an werde ich nicht mehr von dieser Frucht des Weinstocks trinken bis zu dem Tag, an dem ich mit euch von Neuem davon trinke im Reich meines Vaters. Das ist zumindest das, was alle vier vereint. Da gibt es aber noch Unterschiede. Bei Paulus und Lukas ist das Blut des neuen Bundes. Bei Markus und Matthäus einfach das Blut des Bundes. Bei Paulus und Lukas wird das Blut für euch vergossen. Bei Markus und Matthäus für die vielen. Bei Paulus und Lukas weist Jesus die Jünger an, dieses zu seinem Gedächtnis zu tun. Ein Hinweis, der bei Markus und Matthäus fehlt. Rätselhaft. Wie kann man das erklären? Nun, es ist bekannt, dass Matthäus und Markus ihre Evangelien an Gemeinden schrieben, die eher judenchristlich geprägt sind. Die Adressaten von Paulus und Lukas hingegen sind Heidenchristen. Letzteren muss man einiges erklären. Was Juden klar ist, nämlich, dass Gedächtnis, Memoria, immer Vergegenwärtigung eines Geschehens bedeutet, in das sie selbst hineintreten, muss man genau das Heidenchristen erklären. Die Teilnahme am Herrenmahl bedeutet Eintreten in den Abendmahlsaal. Diese unterschiedliche Disposition der Adressaten spielt auch bei den beiden anderen Differenzen eine Rolle. Juden ist klar, was ein Berit, ein Bund ist. Der Bund Noahs wird durch den Bund Abrahams erweitert, der durch den Bund Moses schließlich zur Konstitution Israels als des Volkes Gottes wird. Nun wird, zumindest für die, die an Kreuzes Tod und Auferstehung Jesu Christi glauben, der Bund erneut erweitert, auf die vielen hin, die Heiden, die Goyim, die Nichtjuden. Das wiederum muss man Juden deutlich sagen, ihr und die vielen sind jetzt Gottes Volk. Einfach zu verstehen war das nicht und führte ja auch zur zunehmenden Entfremdung zwischen Juden und Christgläubigen. Das wiederum ist der Grund, warum Paulus und Lukas betonen, dass es eben ein neuer Bund ist, der für euch, gerade für die Heiden, gegründet wird, um sie mit in die Liebe Gottes einzuschließen. Wir sehen also, nicht nur Johannes weiß, die Schrift neu zu erzählen, auch die anderen passen die alte Erzählung ihren Adressaten an. Das, was wirklich gemeint ist, muss unter Umständen eben anders gesagt werden, um dem Gemeinten Geltung zu verschaffen. Was aber ist damals in Jerusalem wirklich geschehen? Ich, Dynatos Machitis Homikros, habe es mir ja zur Aufgabe gemacht, zwischen den Zeilen zu lesen. Jesus ahnt, dass seine Zeit abläuft. Er will den Seinen ein Testament hinterlassen, eine letzte Weisung, die seinen Tod überdauern soll. Es ist Pessach. Er nutzt dieses Fest und die kleine Leerstelle, um seinen letzten Willen zu überliefern. Er nutzt den fünften Becher. Vor dem dritten Becher gibt er Brot und Wein eine neue Bedeutung. Sein Leib wird zerbrechen, wie das Brot bricht. Sein Blut wird vergossen, so wie der Wein vergossen wird. Brot und Wein, aber den nehmen die Jünger auf, werden durch das gemeinsame Essen zu einer Gemeinschaft, die mit ihm vereint ist. Er teilt seinen Leib, sie werden ein Leib. Er ist da, er ist der Ich bin da. Er wird gehen, er wird sterben, auferstehen, ob er das an diesem Abend schon ahnte. Er wird zum Vater zurückkehren. Er wird gegangen sein, das Mahl seiner Gegenwart aber bleibt. Es wird bleiben bis zu jenem Tag, an dem er mit den Seinen von Neuem von der Frucht des Weinstocks trinken wird im Reiche Gottes. Das ist sein Testament für die Zwischenzeit bis zur Vollendung. Deshalb kann Paulus sagen, denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das ist unser Geheimnis des Glaubens, unser Anteil an den Einsetzungsworten des Priesters. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Ob es genauso war? Es ist durchaus wahrscheinlich. Jesus nutzt die Leerstelle zwischen den Zeilen, um seinem Leben eine Bedeutung zu geben. Die wollen wir verkünden, von Zeit zu Zeit und durch Raum und Raum. Der Kern wird nicht angetastet. Manches aber muss neu gesagt werden, um das Gemeinte wirklich zum Gesagten zu machen. Ich, Dynatos Machitis Homikros, will das meine dazu tun, um das Verstehen zu vertiefen. Mein Patron Johannes wusste es schon längst. Jesus ist das wahre Pessachlamm, eine Gabe, die Gott und Menschen verbindet, die die Tür zwischen Himmel und Erde öffnet, eine Tür, die niemand mehr schließen kann. Ach, wäre ich doch nur ein Schrifterzähler wie er.
Ich könnte jetzt praktisch genauso antworten auf deine Erzählung wie in der letzten Folge und sagen, das war wieder großartiges Infotainment. Wobei, ich kam mir im ersten Teil, wo du den Vergleich als Ermittler aufgestellt hast, da war es mir fast so der Gedanke, ah, ich sitze wie in einer spannenden Vorlesung. Da war noch mehr der Vergleich. Und dann kam dieser Punkt, wo du einen klasse Satz gesagt hast, wo ich richtig hellhörig geworden ist. Wo du nämlich gesagt hast, Jesus hat die Leerstelle beim Pessachseder gefunden. Diesen fünften Becher und den neu definiert. Das fand ich perfekt. Das ist genau dieser Kontext, da wird etwas ja umgedeutet, was vorher gegeben ist, beziehungsweise eine weitere Sinndimension hinzugefügt. Und wir vergessen heute, wenn wir Abendmahl feiern, wenn wir unseren Sonntagsgottesdienst feiern, wenn wir die Messe feiern, wie viele Schichten an Geschichte, an Heilsgeschichte darunter lagern. Wir sehen nur noch diese letzte Deutung, die da gegeben wurde. Aber die Evangelien sagen uns ja bewusst, das ist im Kontext des Pessachfestes gefeiert. Und dann schwingt da so viel mit. Da schwingt eigentlich auch bei uns am Sonntag die ganze Heilsgeschichte mit. Und dann hast du eine zweite Beobachtung gemacht, die ich super finde und die sich auch richtig bei der Vorbereitung des Mahls, da stößt mir immer noch komisch auf, dass da nur gesagt ist, zu dem und dem und die Person nicht genannt wird. Aber das haben wir ja auch bei Markus. Und im Endeffekt kürzt Matthäus ja radikal die Markus-Geschichte. Bei Markus haben wir dann, geht, ihr seht einen Mann, der trägt einen Krug und so ein geheimes Zeichen etc. Aber beide sagen uns sehr, sehr deutlich, Jesus hat das bewusst vorbereitet. Beide Evangelisten sagen uns ganz klar, da schafft Jesus einen Moment, der ihm die Möglichkeit geben wird, eine Deutung zu geben, die seinen Tod überdauern soll. Nicht ohne Grund feiern wir das Abendmahl. Und dann läuft das alles bei der Erzählung, wenn man das so mitliest, genau darauf hin. Okay, jetzt, Jesus hat diesen besonderen Moment vorbereitet und im Kontext einer Wahrheit, an die er glaubt, das Exodus-Ereignis, gibt er diesem ganzen großen Befreiungsereignis eine weitere Deutung. Nicht ohne Grund wird ja auch auf das Buch Exodus angespielt. Es ist ja gerade eben, das ist mein Blut des Bundes. Da sind wir nicht mehr in Ägypten, da sind wir schon am Berg Sinai. Ja. Da sind wir genau da, wo ein Bund geschlossen wird. Da ist auch klar, warum es nachher dann belogen ist, ein neuer Bund ist. Da spielt Heilsgeschichte, da besteht Befreiung und Vergebung der Sünden, spielt unglaublich rein in diesen Abend und Jesus bezieht das auf sich. Und dann kommt etwas, was du nicht thematisiert hast und das ärgert mich. Du bist doch ein Ermittler. Die größte Leerstelle. Warum, sag mir, lieber Ermittler, warum haben wir da so dumme Jünger wieder vor uns? Warum fragt da kein Jünger? Jedes Herz eines Juden der damaligen Zeit muss doch zusammengezuckt sein. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Da muss doch ein Aufschrei durch den Abendmahlsaal gegangen sein. Jesus, so kannst du nicht reden. Das geht doch nicht. Wir dürfen doch kein Blut verzehren. Auch dass ihr sagt sowas am Pessachabend, das geht doch alles nicht. Aber Totenschweigen, da schon.
Ja gut, das Unverständnis der Jünger hast du an vielen Stellen bei der ganzen Passionsgeschichte. Ne? Also der nicht nur der Judas ist ja ein Verräter, wobei, wie gesagt, schillernde Persönlichkeit, wenn man die Evangelien alle zusammennimmt, weiß man nicht so ganz genau, mit welcher Motivation hat er das getan. Johannes insinuiert, ich habe es jetzt schon in meiner Geschichte und vorhin schon gesagt, dass er sogar von Jesus mehr oder weniger beauftragt worden ist, geh und tu, was du tun musst. Also eine sehr schillernde Persönlichkeit. Da gibt es ja noch einen zweiten Verräter in der Runde, der hier noch gar nicht auftaucht. Das wird ja Petrus sein, der ihn auch verraten wird. Also die sind ja da alle irgendwie durcheinander. Zumal es bei Lukas eine interessante Notiz gibt, die unmittelbar nach dem Abendmahl erzählt wird. Im Lukas-Evangelium und auch in den anderen Evangelien wird ja oft von der Aussendung der 12, im Lukas-Evangelium sogar von der Aussendung der 72 erzählt. Die geht ja immer so, nehmt keine Vorratstasche mit, kein Schwert, nur ein paar Schuhe, geht zu zweit. Also da wird so eine Art, das wird ja oft so als Armutsideale gedeutet. Und das, wenn ich das höre, dann sage ich immer, gut, okay, die so reden, die haben die Bibel nicht wirklich ganz gelesen, Neue Testament schon gar nicht. Denn bei Lukas kommt im Zusammenhang mit der Abendmahlszene direkt danach, ich habe euch das damals gesagt, jetzt sage euch, wer einen Mantel hat, verkauf ihn und kaufe sich ein Schwert. Und dann knallen die zwei Schwerter auf den Tisch und dann sagt Jesus genug davon. Die sind bewaffnet im Abendmahlsaal. Die haben eine ganz andere Intention, die sie damit verbinden. Und es könnte durchaus sein, dass sie gar nicht so verwundert waren, sondern dass sie diese Szene jetzt, diesen sogenannten fünften Becher, und Klammer auf, ich habe in meinem Theologiestudium, das ja mittlerweile auch schon ein paar Jährchen zurückliegt, 40 Jahre schon von diesem fünften Becher gehört, weil man sich natürlich fragt, wenn man die Pessach-Haggadah da hat, wo hat er denn diese berühmten Worte, die ja für uns konstitutiv sind, gesagt? Die haben ihren Platz irgendwo zwischen dem ersten und dritten Becher und Dynatos machitis homikros meint jetzt eben, da hat er nicht, dass es vor dem dritten Becher gewesen sein muss, dass da jetzt eine Opferbereitschaft signalisiert. Und das passt zu deren Anliegen. Die sind jetzt hier bei dem großen Befreiungsfest. Und die erwarten, dass sie jetzt nach dem Befreiungsfest losziehen und quasi aufräumen in Jerusalem. Ja? Und das ist ja das, was, da werden wir noch zu kommen, zu der Gethsemane-Szene, ich glaube in der nächsten Folge sogar, da haben die ein Schwert zur Hand, die wollen losschlagen. Also es kann für die durchaus sein, dass für die ein Deutmoment mitgeschwungen hat, die sagt, endlich hat er es verstanden. Endlich hat er es verstanden, dass wir jetzt mal richtig loslegen müssen, das Blut des Bundes und der Leib, der wird jetzt hier hingegeben und jetzt geht's los, jetzt ist mal Schluss mit Lust. Könnte sein, dass man die Leerstelle auch so füllen kann. Aber du hast recht, die Reaktion der Jünger ist eine große Leerstelle in diesem Text, zumindest an dieser Stelle.
Guck mal, ich liebe es ja, wenn ich dir widersprechen kann. Aber die Worte Jesu in dem Fall können kein Aufruf sein, loszuziehen. Er fordert sie ja auf. Im Endeffekt, ich spitze jetzt zu, ne? Aber esst mein Fleisch, das wäre jetzt Johannes, sag's. Trinkt mein Blut. Das sind Worte.
Ja, das ist Johannes. Das ist Johannes, das ist nicht hier, ne?
Okay, ja. Aber das ist ja angespielt, das ist ja drin. Das ist ja nicht so, dass nicht auf dem Tisch liegt, was da gesagt wird. Und jeder Jude, der heute in der katholischen Messe hier im Heiligen Land geht und die Einsetzungsworte hört etc., dem läuft es kalt den Rücken runter. Oder ihr läuft es kalt den Rücken runter und sagt, was ist denn da los? Und der Matthäus erzählt das so, als wäre es die normalste Sache der Welt, dass Jesus diese Worte spricht. Und da kommt keine Reaktion mehr, nichts mehr, sondern danach gehen sie singend einfach raus nach Gethsemane und alles ist toll. Das ist so provokant unverstehbar erzählt, da stolper ich immer wieder drüber.
Beim Johannesevangelium der Brotrede würde ich dir zustimmen. Da, weil das sehr, beim Johannesevangelium bei der Brotrede im 6. Kapitel sehr material ausgedrückt ist. Fleisch, sag's, nicht Soma. Und dann noch Heima, also das Blut. Und da sind die Jünger erzürnt über den Sinn seiner Worte. Da hast du die Reaktion. Im Johannesevangelium der großen Brotrede sind die empört. Unsere Ohren können das nicht hören, was du sagst. Da hast du genau diese Reaktion. Hier wird ja überhaupt keine Reaktion geschildert. Es wird noch nicht mal geschildert, er sagt, trinkt alle daraus. Aber ob die rausgetrunken haben, wissen wir ehrlich gesagt gar nicht. Ist auch so eine Leerstelle, ob die es gemacht haben oder nicht. Ne? Dieses Mahl ist ja ohnehin in sich hoch symbolisch aufgeladen. Und ob die es jetzt so hingenommen haben, der erzählt da irgendwas und erzählt uns was von Opferbereitschaft. Oder ob die widerständig waren. Vielleicht waren die auch noch mit dem Judas beschäftigt, ne, dass der da rausgegangen ist und haben das gar nicht so mitbekommen. Alles Fragen über Fragen, die kann man schrifterzählend gerne füllen. Bei mir ging es heute einfach darum, was machen die da eigentlich und wo gehört das eigentlich hin? Weil dir das eigentliche Pessachmahl überhaupt nicht dargestellt wird, also in seinem Ablauf, sondern nur diese eine Besonderheit hier.
Ich stelle jetzt mal eine ganz gewagte These auf und hat natürlich überhaupt nichts mit dem Text zu tun, aber es kommt mir gerade, während wir sprechen. Wenn es eben im Kontext eines Pessachmahles ist, etwas, was du jedes Jahr machst, was du kennst, wie es abläuft, dann sitzt du das ab manchmal auch. Das ist wie eine Sonntagsmesse, muss man auch mal gestehen. Manchmal sitzt man es einfach ab. Ja. Und dann kommen halt selbst so ein Deutewort, kann dann interessanterweise einfach ein bisschen untergehen. Das stelle ich mir jetzt gerade so vor. Die sitzen da, dann sagt er den fünften Becher und da kannst du mir erklären, was du willst. In dem Moment, wenn er sagt, trinkt alle daraus, das ist mein Blut des Bundes. Ne? Ja. Das Blut des Bundes ist ja ein geschlachtetes Tier. Das Blut vom Tier wird gesprengt etc. Das ist ein riesiges Bild. Da muss Aufschrei sein und da kommt nichts. Ich kann es mir richtig vorstellen. Jetzt brennt bei mir der Schrifterzähler durch und nicht der Exeget. Ich kann es mir richtig vorstellen. Jesus erzählt das da, sagt das da, das ist sein großer rhetorischer Moment, das ist seine Hoffnung und die verpufft in dem Moment. Da kommt keine Reaktion.
Wir insinuieren ja immer, auch aufgrund unserer spirituell-christlichen Tradition, dass das eine hochandächtige Veranstaltung gewesen ist. Aber möglicherweise haben die anderen sich einfach unterhalten, die haben vielleicht gar nicht alle zugehört an dieser Stelle. Das kann sein. Und es gibt noch etwas, was ich in der Mishnah, in der Vorbereitung gelesen habe, ist, man trinkt ja Wein. Man trinkt ohnehin schon mindestens 4 Becher Wein. Also da ist schon einiges an Alkohol auch im Spiel. Hier kommt noch ein 5. Becher ins Spiel. Und es gibt in der Mishnah Anweisungen, was passiert, wenn man während des Pessachmahls einschläft. Was dann zu tun ist. Wenn nämlich alle eingeschlafen sind, ist es das. Wenn nur einige einschlafen, dann müssen die da irgendwas wiederholen. Ganz genau habe ich es jetzt leider nicht im Kopf. Müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken, was da steht. Es gibt Anweisungen dafür, was passiert, wenn man beim Sedermahl einschläft. Und wenn ja, wie viele? Wenn es solche Anweisungen gibt, heißt das, das muss lang gewesen sein. Es muss eine gewisse Form auch der Müdigkeit automatisch eingesetzt sich möglicherweise haben. Und tatsächlich in der nächsten Szene, die wir, glaube ich, in der nächsten Folge erzählen, wenn schlafen die ja ein im Garten geht, sieh mal, ey. Also dieses ganze Setting ist nicht fromm, andächtig, anbetend, wie wir es in unserer Eucharistiefeier ebenso haben. Überhaupt haben die damals ja in der frühen Kirche gar nicht von Eucharistie, sondern vom Brotbrechen gesprochen. Das ist ja das Interessante, dass dieses Zerbrechen des Brotes im Nachhinein wahrscheinlich eher als in dieser konkreten Situation, im Nachhinein genau dieses symbolische Zerbrechen des Leibes Jesu am Kreuz, also das Todessymbol quasi, ist aber eine Bedeutung, die erst nach Tod und Auferstehung Jesu da hineingetragen wird. Ob die Jünger das in dieser Situation schon so tatsächlich verstanden haben oder gesagt haben, ach, der redet wieder irgendwie so einen komischen Kram, was er ja die ganze Zeit macht. Die verstehen ihn ja nie. Auf dem gesamten Weg, irdischen Weg von Galiläa nach Judäa, haben wir ganz oft, sie verstanden den Sinn seiner Worte nicht. Könnte ja auch gewesen sein. Die Diskussion zeigt schon, da ist eine Riesenleerstelle und wir wissen nicht wirklich, wie haben die reagiert. Wir können da hineingehen, fantasieren, spekulieren. Wir werden es nicht wissen, was die genau da gemacht haben.
Ich setze jetzt aber noch mal ganz kurz den Hut des Exegeten auf und gehe jetzt nicht als Schrifterzähler durch mit mir selbst, sondern weise noch mal genau darauf hin, dass das, was wir gerade geredet haben, gar nicht so eine abstruse Diskussion ist, sondern der Text gibt uns ja eine Fährte, die interessant ist. Die Vorbereitung des Pessachmahls wird angestoßen von den Jüngern. Wo sollen wir für dich das Pessachmahl machen? Jesus gibt den Auftrag und dann der große Gehorsam. Sie machen genauso, wie ihnen gesagt wurde. Da sind sie praktisch Idealfiguren. Dann kommt das große Kavum. Einer wird mich verraten. Da zucken die Jünger zusammen, aber da sind es auch wieder so blasse Figuren auf einmal. Da kommt kein klares Bekenntnis, da kommt kein Treueschwur. Und dann, bei dem Entscheidenden, für uns Entscheidenden, sind sie weg. Dann können wir beim Leseprozess praktisch fragen, was ist da passiert? Wo sind sie auf einmal? Wie reagieren sie? Alles ist nicht da.
Aber du machst jetzt was Interessantes, du hast jetzt was Interessantes gesagt. Bei dem für uns Entscheidenden im Jahr 2026 nach 2000 Jahren Christentumsgeschichte. Mein Doktorvater Helmut Merklein pflegt dann immer zu sagen, ich weiß, dass ich in meiner Dissertation mal irgendwo das Zweite Vatikanische Konzil zitiert hatte, von der Selbstoffenbarung Jesu Christi oder irgendwie sowas. Dann hatte ich so meinen Joe Fix mit ihm und dann nahm er mich an der Stelle auseinander. Woher wissen Sie, ob Jesus das Zweite Vatikanische Konzil gekannt hatte? Das ist die Deutung des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und das war eine Lehrstunde. Wir tragen das in den Text hinein. Ja, was Dynatos Machitis Homikros gemacht hat, ist ja zu rekonstruieren, was ist historisch geschehen. Und ob die damals schon dieses Empfinden haben, ob sie wussten, dass sie hier etwas erleben, was sinnstiftend ist, ja sogar institutional stiftend ist. Wir dürfen ja nicht vergessen, dieser Jesus hat in der Tempelreinigung einen kultkritischen Akt gesetzt. Der war eigentlich gegen ein Kultpriestertum. Was haben wir heute? Wir haben ein Kultpriestertum. Er war gegen eine kultische Heilsvermittlung. Er war eigentlich für eine Gottunmittelbarkeit. Was machen wir heute aus der Eucharistie? Ein Heilssakrament, das man empfangen muss, um Gottes Nähe zu erfahren. Das ist eigentlich, also das, ich weiß, dass das jetzt für manche uns skandalös klingt, was ich sage, aber wir sind Bibelwissenschaftler. Es ist genau das, was es ursprünglich eigentlich nicht sein sollte, sondern es war ein Gemeinschaftsmahl. Und so haben die frühen Christen es ja auch gefeiert. Interessant ist, der Paulus bringt ja seinen Amtsmahlsbericht im Zusammenhang der Erläuterung, mit denen er sich gegen Missstände in der Gemeinde wendet. Gegen Missstände in der Gemeinde, weil die Reichen schon anfangen zu trinken und man muss sagen zu saufen, bevor die Armen überhaupt Platz genommen haben und so weiter und so weiter. Und dann bringt er diesen Einsetzungsbericht im 1. Korintherbrief und bringt danach den berühmten Satz, wer den Leib des Herrn und den aus dem Kelch des Herrn unwürdig isst und trinkt sich das Gericht. Ein Satz, den du heute jedem um die Ohren geschlagen siehst, der nicht im Stand der Heiligkeit und der Gnade da zum Abendmahl schreitet. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Denn das unwürdig ist nicht Adjektiv als unwürdiger, sondern ist Adverb. Es geht um die Art und Weise des Essens. Und die ist in Korinth nicht in Ordnung, weil die Reichen, die Armen übervorteilen, sich daneben benehmen. Die Gemeinschaft ist hinüber. Der Leib Christi konstituiert sich durch das gemeinsame Essen des Mahles. Und wenn man jetzt hier an der Stelle auf die Art und Weise, wie heute Eucharistie gefeiert wird, schaust, erleben wir da wirklich Gemeinschaft, wenn wir schön brav in einer Prozession nach vorne schreiten, die Hände reichen oder die Mundkommunion haben. Wir reden da permanent von Gemeinschaft, aber ist das wirklich Gemeinschaft? Also ich will jetzt nicht sagen, dass das eine unwürdige Form ist. Das wäre jetzt wirklich. Da steckt im Prinzip ganz viel Dynamik drin, ganz viel Auftrag auch drin.
Und nochmal, was du auch eben angedeutet hast und was du auch immer wieder betonst und was wichtig ist und was ihr ja oft schon in diesem Podcast gehört habt. Man muss immer dran denken, dass diese Schriften im Nachhinein verfasst wurden und eben eine andere Perspektive haben. Wir haben sehr viel gerade diskutiert und unsere Lehrstellen sozusagen uns erarbeitet und gefüllt mit der Perspektive, wir sind noch vor Tod und Auferstehung.
Richtig.
Er bereitet genau. Das Pessach mal vor. Ja. Und das ist ein interessanter Punkt, den man noch mal ganz kurz festhalten sollte vielleicht. Ich habe ja eben auch viel davon gesprochen, wenn wir Heilige Messe feiern, wenn wir Abendmahl nehmen. Jesus bereitet da nach den Evangelien uns erzählt ein Pessachmahl vor, feiert dieses Pessachmahl, deutet es neu und sagt, tu dies zu meinem Gedächtnis. Die Christenheit hat jetzt aber nicht gesagt, okay, wir feiern einmal im Jahr dieses Gedächtnismahl an Pessach, sondern sie hat es zum Auferstehungstag rübergezogen und da das Gedächtnis dann eingerichtet. Und mit dieser Perspektive, das ist ja das Interessante für uns als Leser wieder, wenn wir jetzt diesen Abendmahlstext lesen, denken wir von unserem Sonntag herkommt, eben, das meint ihr, unser Ankerpunkt unseres Glaubens, das, was so zentral ist, gerade für uns Katholiken, die Sonntagspflicht etc. pp.
Aber jetzt gehe ich noch weiter. Ich habe noch ein paar Ergänzungen, aber eine muss ich jetzt mit dem Augenzwinkern sagen. Er hat ein Abendmahl gestiftet, kein Frühstück. Da fängt es schon an. Also wenn man möglichst nah dran sein will, dürfte man es eigentlich nur abends feiern und nur einmal im Jahr, wie du sagst. Das Zweite ist, wenn man die Einsetzungsberichte sich anschaut, dann haben die eben dieses, das ist mein Leib, das ist mein Blut, also die Worte, die der Priester in der Heiligen Messe als Anamnese spricht. Dann kommt aber eben dieser eschatologische Ausblick, der bei Paulus eben heißt, so oft ihr aus diesem Kelch trinkt und so weiter, verkündet ihr den Tod des Herrn. Es kommt das Geheimnis des Glaubens, dann stimmen wir als Gemeinde in die Einsetzungsworte ein. Das finde ich bemerkenswert. Das ist den Leuten, glaube ich, gar nicht so klar, dass sie Anteil haben. Jetzt sage ich dieses merkwürdige Wort, was man heute, glaube ich, gar nicht mehr so sagen sollte, an den Wandlungsworten. Das ist nicht der Priester alleine, der das tut, sondern wir wirken daran mit. Und es ist noch etwas, das ist wirklich etwas, was ich schade finde. Ich habe ja in meiner Erzählung den jüdischen Brotsegen und den jüdischen Kelch, den Weinsegen, da hineingepackt. Den spricht der Priester ja meistens leise bei der Gabenbereitung. Da sieht man, dass er, während wir ein Lied singen oder die Orgel spielt oder so etwas, dass er da die Patene mit den Hostien erhebt und den Kelch erhebt, dann murmelt er irgendwas. Wenn wir mal da nicht singen würden und mal nicht spielen würden, dann würde er diesen jüdischen Brot singen. Die würde er laut sprechen. Wir würden hören, dass wir da sehr nah an den jüdischen Wurzeln dran sind. Immer dann, wenn im Neuen Testament steht, und das steht zum Beispiel im Zusammenhang auch mit der Brotvermehrung, dass er den Lobpreis sprach, hat er dieses Gebet gesprochen. Da sind wir sehr nah dran. Wir haben das in unserer Eucharistiefeier drin. Leider oft still und hörbar für uns.
Man könnte fast denken, man schäbt sich der Wurzeln dieser Tradition. Das wird so da hingenuschelt.
Ne? Ja. Ja, es wird so hingenuschelt, genau. Schade, 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 sage ich da noch. Und ich sage, wenn man sich da, deswegen finde ich, hat Dynatos Machitis Mikros da mal so ein bisschen reingepiekst und hat versucht, da den einen oder anderen Stachel zu löcken.
Guck mal, und wie in der ersten Folge bin ich dankbar, dass du als Ermittler und wieder die ganze Bandbreite der Erzählungen aus dem Neuen Testament offengelegt hast, damit ich jetzt mit meiner Erzählung den Fokus nur auf Matthäus legen kann und da kreativ neu und anders, wie auch in der ersten Folge, jetzt das Abendmahl neu erzähle. Und wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, dann jetzt direkt Stopp drücken und zurück zur ersten Folge oder hört gerne weiter. Aber dann für euch der Hinweis, in der ersten Folge gab es diese besondere Frau, die Jesus gesalbt hat. Und die kommt gleich auch wieder vor. Weil sie begleitet mich und euch durch die Fastenzeit und durch diese Passionserzählung des Matthäus. Die Jünger Jesu waren losgegangen, ohne zu wissen, wohin sie genau gingen. Geht in die Stadt zu, ihr wisst schon wem. Er hatte sie losgeschickt, das Pessachmahl vorzubereiten. Viel Zeit war dafür nicht mehr. Da war keine Zeit mehr für Fragen. Erst auf dem Weg wurden sie unsicher. Johannes war der Erste, der kurz bevor sie durch das Stadttor hineingehen würden, die zu späte Frage stellte. Zu wem sollen wir gehen? Sie hätten umkehren können. Sie hätten Jesus auch jetzt noch fragen können. Jakobus lachte jedoch die Ungewissheit einfach fort. Jesus kennt doch niemanden hier in der großen Stadt, außer vielleicht ein paar der Sadduzäer und Pharisäer, denen er die Leviten gelesen hat. Die kennen ihn jetzt. Vielleicht fragen wir einfach den Hohepriester Kaiaphas, ob er uns den Tempel für unsere Feier zur Verfügung stellt. Was denkt ihr? Petrus herrschte die Jünger an. Redet nicht dumm daher. Jesus weiß selbst nicht, wo wir einen Raum für heute Abend finden werden. Das ist unsere Aufgabe. Ihr wisst schon, wen ihr fragen könnt. Das hat er gesagt. Dann ging Petrus schnurstracks durch das Tor und hoffte, dass ihn jemand wiedererkennen würde. Keiner beachtete ihn. Da sah Johannes die Frau, die am Abend zuvor Jesus im Haus Simeon des Aussätzigen gesalbt hatte. Schüchtern winkte er ihr zu. Als Petrus das sah, schlug er ihm die Hand nieder. Lass das! Sie kam zu den Jüngern, begrüßte sie freundlich. Wie geht es euch und eurem Lehrer? Danke gut, wollte Petrus kurz erwidern und dann einfach an ihr vorbeigehen. Vielleicht hätte er noch Friede sei mit dir, gesagt. Johannes kam ihm aber zuvor. Jesus hat uns nach Jerusalem gesendet, um das Pessachmahl vorzubereiten. Aber wir kennen hier niemanden. Und Jakobus fügte eilig noch die entscheidende Frage hinzu. Kannst du uns helfen? Sie half ihnen. Zuerst ging sie mit ihnen zu einem Haus im Süden der Stadt. Hier wohnt Josef aus Arimathea. Jakobus war vergnügt. Gut, das ist jetzt nicht der Tempel, aber immerhin das Haus des reichsten Mannes in Jerusalem. Das nehmen wir. Petrus wurde mulmig und er schaute die Gasse auf und ab. Er wusste, wer dieser Josef war. Lasst uns weitergehen. Die anderen Jünger standen staunend mit offenen Mündern vor dem Haus. Als sie aber eine Gruppe römischer Soldaten kommen sahen, bekamen auch sie Angst und beugten ihre Gesichter verstohlen zum Boden. Der Friede sei mit euch, Römer, rief die Frau, öffnete die Tür des Hauses und ging hinein. Die Soldaten gingen vorüber. Lasst uns schnell weitergehen, zischte Petrus. Da öffnete sich eine Tür an der Seite des Hauses. Diese Treppe hier führt in ein Obergemach, in dem Josef seine Gäste unterbringt. Er wird heute Abend bei Kaiaphas sein. Das Haus wird leer sein. Hier könnt ihr für Jesus das Pessachmahl feiern. Jakobus blieb dieses Mal sprachlos und wusste keinen dummen Spruch. Er stotterte nur. Hier? Petrus wollte abwinken und nun endlich weitergehen, doch da hatte sie ihm bereits einen Beutel mit Geld in die Hand gedrückt. Und damit könnt ihr alles, was ihr benötigt, kaufen. Sie gab Johannes einen Schlüssel für die Seitentür und sagte noch, ich hoffe, ich habe euch geholfen. Und dann verschwand sie am Ende der Gasse um die Ecke, während die Jünger verwundert vor dem Haus von Josef aus Arimathea standen. Judas war der Erste, der etwas sagte. Wie passend! Viele in Jerusalem glauben ja, dass hier in dieser Gasse irgendwo unser großer König David begraben liegt. Vielleicht kommt er ja zu unserem Festmahl heute Abend, scherzte Jesus, der plötzlich neben ihnen stand. Gemeinsam gingen sie auf den Markt. Die Speisen bereiteten sie im Haus Simeons des Aussätzigen in Bethanien zu. Kurz bevor die Dunkelheit anbrach und das Fest begann, schlichen sie wie Schatten in der Dämmerung zurück zu der Seitentür, die Johannes aufschloss. Sie stiegen die Treppe hinauf und deckten den Tisch. Aus Angst, dass sie jemand entdecken könnte, leuchtete keine Kerze. Nur das Licht des Vollmonds schien durch eines der Fenster, gerade hell genug, dass sie einander ihre Gesichter erkannten. Alle lagen um den Tisch versammelt, als Jesus aufstand. Warum essen wir im Liegen? Die Jünger kannten Jesus lange genug, um zu wissen, dass diese Kunstpause nun nach keiner Antwort von ihnen verlangte, sondern der Beginn einer Predigt würde. Sklaven mussten im Stehen essen, als die Israeliten aber das Pessach aßen, waren sie schon keine Sklaven mehr. Die Jünger nickten wohlwollend. Aber warum liegen wir? Sind wir etwa Römer? Da rief Jakobus etwas zu laut. Gott bewahre! Die anderen Jünger zischten ihm zu, still zu sein. Und Jesus lachte. Wir liegen am Boden und wissen doch, dass wir gerettet sind. Gott wird uns helfen, aufzustehen. Nun hätte sich Jesus hinlegen können, um seinen Worten gerecht zu werden. Doch er konnte es nicht. Ihm fehlte die innere Ruhe dazu. Wie gut und wie schön ist das, wenn Freunde miteinander in Eintracht zusammensitzen. Doch er wusste, dass zwischen ihm und seinen Jüngern keine Eintracht herrschte. In den letzten Tagen hatte er die Enttäuschung in den Augen Judas gesehen. Als sie feierlich in Jerusalem eingezogen waren, da brannte das Feuer der Begeisterung in ihm. Keiner rief lauter Hosanna dem Sohn Davids. Keiner tanzte ausgelassener. Doch schon am nächsten Tag war diese Glückseligkeit verflogen gewesen. Seine Augen waren matt und er schien nicht mehr wirklich zuzuhören, wenn Jesus predigte. »Bist du erschöpft?« hatte ihn Jesus gefragt. »Ja, ehrwürdiger Lehrer.« Diese Worte Judas ließen Jesus zusammenzucken. Keiner seiner Jünger hatte ihn jemals ehrwürdiger Lehrer genannt. So ließen sich die Schriftgelehrten und Pharisäer anreden. So redete Jesus manchmal Petrus an, wenn er sich über ihn lustig machte, wenn er mal wieder scheinheilig tat. Doch dann war der Scherz in Jesu Stimme immer zu hören. Judas hatte es trocken und nüchtern gesagt. »Nenn mich nicht so«, war Judas von Jesus gemaßregelt worden. Jesus wusste, dass sein Weg hier in Jerusalem enden wird. Doch zumindest wollte er erhobenen Hauptes untergehen. Das war der Grund für den einstudierten Wutanfall im Tempel gewesen. Ein unvergessliches Fanal sollte es sein. Er war selbst überrascht gewesen, wie unbehelligt er danach wieder hinausgehen und einfach weiter predigen konnte, ohne festgenommen zu werden. Damals verstand er, dass Kaiaphas ihm einen Schritt voraus war. Wenn die Konfrontation mit Kaiaphas schon unvermeidbar war, dann wollte Jesus zumindest entscheiden, wann und wo dies geschehen würde. Und er glaubte, dass er während der Feiertage sicher sei und niemand Interesse an Unruhen haben könnte. Selbst Jesus nicht. Nach den 7 Tagen des Festes der ungesäuerten Brote würde er sich selbst ausliefern. Doch er hatte auch gesehen, wie seine Jünger, die noch jubelnd mit ihm nach Jerusalem eingezogen waren, bei seinem Fanal im Tempel plötzlich allesamt verschwunden waren. Aber er brauchte sie doch an seiner Seite. Nun wollte er ihren Treueschwur. »Einer von euch wird mich heimlich in die Hände Kaiaphas ausliefern, da bin ich mir sicher.« Als er diese wohlbedachte Provokation aussprach, fühlte er plötzlich diese Angst, still und heimlich gefangen genommen oder gar ermordet zu werden. Einfach so im Nichts zu verschwinden, davor hatte er Angst nach dem langen Weg, den er von Nazareth bis nach Jerusalem gegangen war. Was würde von ihm übrig bleiben? Er unterdrückte die Angst und sah in den Augen seiner Jünger die Verwunderung. Einer nach dem anderen sagte: »Meister, ich doch nicht.« In ihrem Tonfall konnte man nicht unterscheiden, ob sie widersprachen oder fragten. Keiner schien sich sicher, außer Judas, der bisher nichts gesagt hatte. Jesus sah ihn an und wartete. Judas tauchte die Bitterkräuter in das Fruchtmus auf dem Tisch. Er selbst hatte die Feigen, Datteln, Mandeln, Nüsse zerrieben und mit Wein und Essig gemischt. Jesus griff ebenso nach den Bitterkräutern und tauchte sie in das Fruchtmus. Der die Hand mit mir in die Schüssel eintunkt, wird mich verraten. In die Hände Kaiaphas wird er mich ausliefern oder mich selbst aus dem Weg räumen. Judas war nicht aus der Ruhe zu bringen. Lange ließ er das Fruchtmus in seinem Mund wandern, als wolle er die Süße gut verteilen. Petrus verstand es als seine Aufgabe, nun die Stimmung irgendwie schnell aufzuheitern. »Lang lebe der König! Oder Judas?« Judas beachtete ihn nicht, wendete sich Jesus zu. »Ehrwürdiger Lehrer, ich bin dein treuer Schüler, oder nicht? Traust du mir das zu?« Kalt lief es Jesus den Rücken hinunter. Diese Frage war eine Antwort, die Jesus nicht hören wollte. »Sag du es mir«, forderte er ihn auf. Judas sagte aber nichts mehr. Keiner sagte mehr etwas. Das war kein Treueschwur. Von niemandem. Alle saßen noch bei ihm, aber keinem vertraute er mehr. Jesus sammelte seine Gedanken. Er nahm das ungesäuerte Trockenbrot. Das erste zerbrach ihm direkt in der Hand, weil er wütend zugegriffen hatte. Die vertrauten Worte, die er sich in seinem Kopf zurechtlag, beruhigten ihn. Er griff zu einem zweiten Brot. »Gesegnet seist du, Gott, unser Vater und König deiner Schöpfung, der das Brot aus der Erde hervorbringt.« Nun ließ er es gewollt in seiner Hand zerbrechen. Er zerbröselte es vor ihren Augen. »Nehmt und esst, das ist mein Leib.« Er sah in ihre verwunderten Augen. Petrus beeilte sich, die größeren Stücke zu verteilen. Dann leckte er sich die Fingerspitzen und sammelte so auch die Brösel auf, um sie selbst zu essen. Keiner sagte ein Wort. Jesus schaute sich um und griff nach dem Kelch mit dem Wein. Er wartete einen kurzen Moment. Er atmete lange aus und lange wieder ein. Gesegnet seist du, Gott, unser Vater und König deiner Schöpfung, der dir die Frucht des Weinstocks erschaffen hast. Die Jünger sagten nicht Amen. Jesus knallte den Kelch so stark auf den Tisch, dass etwas von dem Wein aus dem Kelch ins Gesicht von Petrus spritzte. Trinkt alle daraus, das ist mein Blut des Bundes. Artig trank jeder der Jünger nacheinander aus dem Kelch. Wie kleine Kinder warteten sie darauf, was als nächstes geschehen würde. »Ich brauche Luft zum Atmen«, sagte Jesus lethargisch. Er ging aus dem Obergemach heraus, stieg die Treppen hinunter und setzte sich auf die Türschwelle in die Finsternis der Gasse. Da stand sie, die Frau, die ihn kannte und dessen Namen er nicht wusste. »Sie essen mein Fleisch und trinken mein Blut. Ich kann nicht mehr.« Die Frau setzte sich neben ihn und er lehnte seine Schulter an sie. »Sie hören mir einfach nicht zu.« Sie fragte ihn, »weißt du denn selbst, warum du es gesagt hast?« Jesus sank in sich zusammen und antwortete nicht. »Stimmt es, was man über dich sagt?« Er richtete sich wieder auf. »Bist du der Sohn Gottes, geboren in Bethlehem, wie unser König David, hinausgezogen aus Ägypten, wie unsere Vorfahren, aus Nazareth nach Jerusalem gekommen, um das Himmelreich Gottes zu verkünden? Bist du das helle Licht, das in der Dunkelheit aufscheint?« Sie konnte zurückkehrende Freude in den Augen Jesu erkennen, und nun klang seine Stimme wieder etwas heller. »Ja, du sagst es. Doch all dies endet nun hier in Jerusalem. Ich muss sterben, damit das Himmelreich kommt.« Die Frau stand auf und schaute auf Jesus von oben herab. »Du glaubst, dass dein toter Körper und dein vergossenes Blut das Himmelreich Gottes bringen wird?« Jesus schaute hinauf zu ihr. »Vielleicht.« Die Frau blieb stehen. »Und für dieses Vielleicht bist du bereit zu sterben?« Jesus nickte. »Und wenn du falsch liegst? Wenn dein Tod sinnlos ist?« Nun schaute Jesus die Treppe hinauf. »Dann liegt die Hoffnung meiner Botschaft in den Händen dieser Nichtsnutze, die meine Jünger sind. Ich brauche sie jetzt, und ich brauche sie nach meinem Tod, aber sie verstehen mich nicht.« Die Frau setzte sich wieder an Jesu Seite. »Dann gib ihnen ein Zeichen, dass sie verstehen können. Was bedeutet dir das Brot, das du mit ihnen brichst? Was bedeutet dir der Kelch, aus dem du mit ihnen trinkst?« Jesus winkte ab. »Ach, das war nur eine rhetorische Provokation. Ich wollte sie wachrütteln.« Die Frau fragte nochmals nach. »Dein Blut und dein Leib, sinnlos und schuldlos, zerbrochen und vergossen? Dafür bist du 30 Jahre lang auf dieser Welt?« Jesus suchte nach einer Antwort. Da kam Judas die Treppe hinunter und schaute beide überrascht an.
Ich hab noch etwas im Haus Simeons vergessen. Ich will es schnell holen.«
Jesus reagierte nicht. Die Frau antwortete ihm. »Jesus hat mir gerade gesagt, dass er gleich mit euch in den Garten Gethsemane gehen wird.« Judas war bereits an ihnen vorbeigegangen und rief Jesus zu, ohne sich noch einmal umzudrehen.
»Gut, dann treffen wir uns da gleich, hm?«
»Das habe ich nicht gesagt«, beschwerte sich Jesus. Die Frau bot ihm ihre Hand an, um ihm beim Aufstehen zu helfen. »Im Garten Gethsemane können wir im Schutz der Dunkelheit weiterreden. Nun aber musst du zu deinen Jüngern gehen.« Die Frau eilt in der Dunkelheit hinter Judas her. Jesus stieg die Treppe hinauf in die Dunkelheit, in der seine Jünger noch saßen. Im Obergemach trat er an den Tisch heran, nahm noch ein Trockenbrot, aber zerbrach es nicht, sondern sprach: »Nun nehmt jeder von euch ein Stück davon. Dieser Leib ist mein Leben, das ich mit euch teile. Wie gut ist es, wenn Brüder und Schwestern in Eintracht zusammen durch das Leben gehen. Süß, wie das Manna in der Wüste, ist unsere Gemeinschaft doch.« Dann nahm aber den Kelch mit dem Wein und ging zu jedem der Jünger und sprach: Mein Blut, das hier in Jerusalem vergossen wird, ist süß wie dieser Wein, der gut genug wäre, am Tempel auf dem Altar für Gott dargebracht zu werden. Wenn ich sterbe und mein Blut vergossen wird, dann erinnert euch an den Geschmack dieses Weins. Er sei euch ein Vorgeschmack auf das himmlische Festmahl, das ich euch bei meinem Vater vorbereite. Da stand Petrus auf. Du redest viel von deinem Tod. Jesus lachte. Ich könnte auch viel von euren Sünden reden. Aber ich weiß, dass durch mein Blut, das vergossen wird, eure Sünden von Gott vergeben werden. Petrus setzte sich zu den Füßen Jesu und bat ihn: Erklär's mir. Ich versteh's nicht. Kommt, forderte Jesus seinen Jünger auf. Lasst uns in den Garten Gethsemane gehen und dort beten. Auf dem Weg versuche ich, das, was ich glaube, euch zu erklären. Und die 11 Jünger folgten Jesus aus der Dunkelheit des Obergemachs in die Dunkelheit der Gassen Jerusalems hin zum Garten Gethsemane.
Tolle Geschichte, wo mir direkt so ein paar Sachen aufgefallen sind. Ich fange mal vorne an, was mich auch sehr beeindruckt hat. Du erwähnst ja ganz am Anfang bei der Vorbereitung, die Jünger sind ja namenlos hier. Also wir wissen, ist ja nicht nur dieser Mensch namenlos, wo man das Abendmahl vorbereitet, sondern wir wissen auch nicht, welche Jünger fragen. Aber du gibst ihnen Namen. Das ist Jakobus, Petrus und Johannes. Natürlich großartig, weil das nicht nur die drei der Erstberufenen sind. Da kommt noch der Andreas zu, aber der spielt hinterher immer nur so eine etwas untergeordnete Rolle. Sondern Jakobus, Petrus und Johannes sind ja genau die drei, und jetzt muss man betonen, ist Jakobus der Ältere, die ja auf dem Tabor dabei sind, die im Garten Gethsemane dabei sind. Also die bilden ja so eine Art Inner Circle des Apostelkollegiums. Und die sind quasi diejenigen, die ja da entsprechend ausführend tätig werden. Und dann fand ich auch bemerkenswert, das ist ja ein Topos, den finden wir im Neuen Testament auch, im Johannesevangelium vor allen Dingen. Jesus merkt, dass es zu Ende geht, aber er will das Heft des Handelns in der Hand behalten. Er ist der Souverän des Verfahrens. Er weiß, wohin der Hase läuft und will sich aber nicht behandeln lassen, sondern er gibt dem Weg eine Bedeutung, der für ihn jetzt unausweichlich ist. Das war ja auch so ein Topos, den du da hast. Und dann bin ich selber etwas zusammengezuckt. Und da merkt man dann, dass ich gut katholisch erzogen bin, als Jesus die Matze bei den Einsetzungsworten in der Hand zerbröselt. Und da habe ich gesagt, oh oh, oh oh. Was wird jetzt daraus? Die allgemeine Einführung ins Messbuch hat da jede Menge Regelungen vor für die Partikel des Leibes des Herrn, die auf den Boden fallen und so. Und dann geht ausgerechnet Petrus hin und sammelt die alle auf. Hervorragend. Der Petrus ist ein echter Katholik, habe ich gedacht. Super, super gelöst. Und dann kam die Geschichte mit dem Kelch, der gereicht wird. Und da habe ich ein Flashback gehabt. Die ist mir noch nie aufgefallen, ist mir durch deine Geschichte jetzt aufgefallen. Und zwar, wir gehen ja mal, das ist der Kelch des neuen Bundes oder der Kelch des Bundes, das Blut, das für eure Sünden vergossen wird. Das war ja so ein Topos ganz zum Schluss. Und mir ist jetzt anhand deiner Erzählung aufgefallen, es gibt wenige Kapitel vorher im Matthäus-Evangelium einen Vers. Und den habe ich mir extra parallel schnell rausgegoogelt, wo der ist, damit ich den in Form der Einheitsübersetzung vortragen kann. Und zwar gibt es da den Rangstreit der Jünger. Und Jesus antwortet da: Ihr wisst nicht, was ihr erbittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sagten zu ihm: Wir können es. Ich meine, es wäre Jakobus und Johannes, die da streiten. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, weil ich jetzt nur diesen einen Vers gegoogelt habe. Und ich weiß nicht, ob du diese Intention hattest, diesen Vers zu adressieren. Auf jeden Fall ist diese Assoziation in mir aufgeploppt. Wenn man das Matthäus-Evangelium ja chronologisch durchliest, hat man genau diesen Vers eigentlich noch, weil der kurz vorher sich erst ereignet, nur 6 Kapitel vorher, ja noch irgendwie so halb im Ohr. Und jetzt reicht er ihnen den Kelch und sagt: Trinkt daraus. Das schwingt eben auch dieses Nachfolgemoment mit. Wir setzen, das ist ja dann ein Punkt gewesen, den hast du ja drin gehabt, diese Nichtsnutze, wie du sie genannt hast, ne? Die müssen jetzt mein Werk weiterführen. Genau, die führen jetzt sein Werk weiter. Er wird den Weg ans Kreuz gehen, wird sterben, auferstehen und in den Himmel auffahren. Der ist jetzt gar nicht mehr da. Es liegt jetzt an den Jüngern, an dir, an mir, an uns allen, das weiterzuführen und diesen Kelch zu trinken, den er getrunken hat. Ist mir schlagartig aufgegangen. Ich weiß nicht, ob du es gewollt hast, aber mir kam diese Assoziation sofort. Das fand ich großartig. Das ist eine Assoziation, die habe ich noch nie mit dieser Stelle verbunden, aber durch deine Geschichte ist sie bei mir so aufgeploppt.
ich bin total ehrlich, ich habe das natürlich auch nicht auf dem Schirm gehabt, aber ich finde es umso geiler, dass du jetzt darauf hinweist, weil es natürlich nochmal eine ganz andere Sinndimension öffnet, dass jetzt genau diesen Kelch wirklich trinken. Und das habe ich ja bei meiner Geschichte auch bewusst gemacht, dass die das irgendwie so wie Kinder mit großen Augen, die machen einfach mit, was da passiert. Die verstehen vielleicht gar nicht, was passiert. Jesus will die provozieren und sie reagieren nicht. Das hatte ich ja eben auch schon im Gespräch gesagt. Mich ärgert das bei der Geschichte, dass die da nicht reagieren, dass sie nicht demonstrieren, dass sie sich nicht weigern, dass die, ne, die machen einfach mit. Die verstehen da in dem Moment gar nicht der Erzählung,
was passiert. Schnarchnasen halt, Nichtsnutze, ne?
Schnarchnasen, Nichtsnutze. Nicht ohne Grund habe ich da Nichtsnutze gesagt. Das ist genau das. Das ist ja auch, wo mein Jesus daran zerbricht. Und das hast du richtig wahrgenommen. Das haben wir auch in den Evangelien. Jesus möchte das Heft des Handels in seiner Hand behalten. Ne?
Genau.
Er will Maß geben. Und das ist ja die Assoziation, die hast du in deiner Geschichte auch kurz erwähnt. Das ist ja das Schöne. Da haben wir auch eine Folge mal drüber gemacht, zu der sogenannten Tempelreinigung. Da kannst du erzähllogisch nicht erklären, dass Jesus da als freier Mann wieder rausgeht. Das geht so nicht. Das ist ein Fanal, denn normalerweise wäre es im damaligen historischen Kontext lagen würde, der wäre direkt gefangen genommen worden und gut ist mit der Sache. Ne?
Ja, deswegen bin ich an dem Punkt, bin ich anderer Meinung, als du es in deiner Erzählung hast. Da sind die Jünger ja, die sind abgehauen da. Und ich bin der Meinung, da ist die ganze Bande, die war da aktiv mit Jesus an der Spitze. Ist meine These. Weil du hast nämlich völlig recht, wenn der als Einzelperson da unterwegs gewesen wäre, da reichten zwei, drei Mann von den anderen, von den Geldwechslern, die hätten den festgehalten, der Drops wäre gelutscht gewesen. Und deshalb glaube ich, wie gesagt, ich schätze ja immer, dass so die Jesus-Bewegung und zu der Zeit vielleicht 200, 250 Personen gezählt hat. Er muss ja 72 ausgewählt und ausgesandet haben. Also so hypothetisch, sage ich, wenn 200, 250 Personen mit ihm durch die Gegend gewesen sein. Wenn davon die Hälfte mit bei der Tempelreinigung beteiligt war, die Bibel schreibt es nicht, die hat ihn als Protagonisten da, ne? Dann ist das schon eine veritable Größe, wo man sagt, oh, hier ist was los, das sind so viele und da gehen auch die Römer unter Umständen nicht so ohne weiteres rein, weswegen die ja von oben, das habe ich an meiner damaligen Geschichte erzählt, und den Hohepriester da unter Druck setzen. Ist natürlich auch nur eine These, eine Hypothese. Ne? Also an dem Punkt wäre ich anderer Meinung als du, da war er nicht alleine unterwegs, sondern da waren die schon mehr, aber gut, geschenkt.
Okay, aber du versuchst wieder dann zu rekonstruieren. Du wirst der Ermittler und denkst, wie ist das historisch wahrscheinlich?
Ja, genau.
Der Text erzählt uns erstmal ganz, ganz eindeutig, da ist dieses große Fanalzeichen, was irgendwie verpufft, geht dann erstmal weiter.
Ja.
Und das ist genau diese Frage, okay, wie geht's denn zu Ende? Das ist natürlich auch diese wunderbare Erzählung der Passion, dass eben kein großes Fanal ist, kein großes Zeichen, das Jesus setzt, sondern er wird da im Garten, in der Dunkelheit verraten von einem seiner Jünger. Der Kontrast könnte ja gar nicht schöner sein.
Das werden wir beim nächsten Mal ja haben, das Erkennungszeichen ist ein Kuss, leiser kann es nicht sein. Ne? Das ist nicht, guck mal, da ist er, sondern ein Kuss ganz still und leise, dass möglichst kein Aufruhr da entsteht, keine Aufmerksamkeit geschaffen wird. Ne?
Und das war für mich beim Leseprozess so diese Frage auch, okay, dieser erste Fanal ist gescheitert und jetzt sammelt Jesus seine Jünger nochmal um sich. Es ist ja die Frage, okay, wie geht es zu Ende? Und da muss Jesus ja auch sagen, okay, er will selbst entscheiden, wie es zu Ende geht. Er will seine Jünger hinter sich scharen. Und dafür ist ja, wo wir auch gerade reden, so ein Pessachmahl nochmal was Besonderes, ein Gemeinschaftserlebnis. Darauf zielen ja meine zweiten Einsendungsworte dann in der Geschichte genau. Diese Betonung des gemeinsamen Seins, das zielt ja genau darauf. Darum geht es, Gemeinschaft zu schaffen. Da will Jesus sozusagen, der diese Ahnung hat, es geht zu Ende, sich vergewissern, dass es weitergeht. Und deshalb ist auch dieser Wort Treueschwur bei mir so wichtig. Das klappt vorne und hinten nicht. Diese Jünger sind auch da, wo man schon merkt, okay, jetzt geht es aber richtig ans Eingemachte, sind nicht da. Die sind Totalversager, die sind Nichtsnutzer. Ja. Sie machen nicht das Notwendige. Sie lassen sich nicht auf einen Dialog ein, sie verstehen nicht, was passiert. Am Ende, einer von ihnen verrät Jesus, ein anderer leugnet Jesus. Es geht bergab.
Ja, und das war schön in deiner Erzählung auch so, diese Emotionalität, die Jesus da an den Tag legt. Ne? Seine innere Ungeduld, auch so ein bisschen Zorn. Man hat das ja bildlich vor Augen. Man hört ja fast das Knallen des Kelches auf den Tisch, wenn er da der Wein auch noch in das Gesicht des Petrus da spritzt und so weiter. Also das ist ja was passt ja gar nicht so zu diesem Leben Jesu rein, den wir so gerne verkünden. Ne? Liebster Jesu, du bist hier und so weiter. Sondern da ist ein Mensch aus Fleisch und Blut, ne, der einfach jetzt auch die Geduld verliert mit den Seinen und sagt, hier geht's eigentlich jetzt ums Ganze, hier geht's ums Leben und Tod. Und die begreifen immer noch nichts, worum es geht. Ne?
Und das habe ich auch vorhin angedeutet, das ist auch in meinem Text so deutlich. Gerade wenn man aus dem jüdischen Kontext diesen Bibeltext liest oder aus dem Alten Testament herkommt, was Jesus da sagt, ist eine Provokation. Das ist eine bewusste Provokation. Jesus provoziert seine Jünger in dem Moment. Er möchte provozieren. Und das verpufft so. Das ist so ein, Also wenn man das so kontextualisiert aus dem Alten Testament herkommt, da steht es ja ganz klar in Levitikus, Blut ist tabu, absolut tabu. Ist bis heute
wird ja mal sogar die Jakobus-Klausel sein, ne? nach dem Apostelkonzil. Dann ist es allerdings, man weiß nicht genau, welcher Jakobus es ist. Manche meinen, es wäre der Herrenbruder, der leibliche Bruder Jesu gewesen. Ich bin der Meinung, es ist Jakobus der Jüngere gewesen, also der Sohn des Alpheus. Kann man exegetisch drüber streiten. Aber diese Jakobus-Klausel nach der Apostelgeschichte ist ja, Heiden dürfen alles verzehren außer Blut, weil das Blut eben so etwas Wesentliches ist. Jetzt muss man natürlich sagen, Blut ist das, was in unseren Adern fließt, hier bleibt es Wein. Das ist ja eine symbolische Aufladung. Wir trinken ja kein Blut, sondern wir trinken schon Wein, dem wir die Bedeutung, es ist Jesus, es ist das Leben Jesu, mit dem wir uns da vereinen. Es bleibt ja diese symbolische Dimension. Wir sind ja keine Kannibalen. Aber nochmal, Johannes übertreibt total in der Brotrede. Treibt er das genau auf die Spitze, sehr materialisiert. Ich sage immer, diese Abendmahlszene, bei mir der fünfte Becher, wie auch immer man das jetzt einordnen will, die wird einen historischen Kern haben, sonst wäre es nicht das Manifest gewesen, das auch in der frühen Kirche so als Erkennungszeichen ist, als Herrenmahl, als Brotbrechen und so weiter. Das wird schon einen historischen Kern haben. Und interessant ist eben, dass Johannes das nicht nochmal erzählt, sondern in einer ganz anderen Weise und dann genau, wie du es ja eigentlich insinuierst, empörend schildert, dass er tatsächlich diese materiale Weise, über die man als, und die Juden empören sich. Die Apostel, also die 12, seine Jünger sagen, es ist unerträglich für, du sagst unerträgliche Worte. Da hast du genau die Empörung, die dir hier in der Erzählung fehlt.
Du hast zwar eben gesagt, okay, das sind Bildworte, ne? Da ist Wein im Kelch, da ist kein Blut drin, aber wir haben es ja bis heute auch in der deutschen Sprache. Jemand, der jemanden umbringt oder Gewalt üben will, der lechzt nach Blut, ne? Ja. Bildsprache ist immer noch Realität ausdrückend. Und allein die Vorstellung, darum geht es, allein die Vorstellung, dass dieser Wein ein Bild sein soll für das Blut, das würde den Wein schon unantastbar machen. Oder nochmal, anders gesagt, selbst das, diese Provokation soll ja etwas triggern. Die soll ja triggern, dass nachgefragt wird. Eigentlich sollte man auch heute am Sonntag nachfragen, was es ist. Und da ist für mich immer wieder wichtig, aus dem Judentum herkommt, weißt du, wie große Tora-Gelehrte genannt werden? Die haben einen wunderbaren Namen.
Ich müsste jetzt eine halbe Stunde nachdenken, wie ich drauf komme. Ich habe es schon mal gehört, aber sag's.
Brauchst du nicht. Ich hätte auch einfach eine Kunstpause eingelegt und es direkt selbst gesagt. Das sind nämlich übersetzt weise Schüler. Die größten Tora-Lehrer nennen sich weise Schüler. Warum? Weil sie die richtigen Fragen zu stellen wissen. Das haben wir auch bei Jesus im Tempel. Das haben wir auch eine Folge schon mal gemacht. Darum geht es ja, die richtigen Fragen stellen. Und dass die Jünger da nicht nachfragen, ist so eine absolute Katastrophe. Ich weiß nicht, ich vermute mal nicht, dass das der Zähler intendiert hat. Aber nochmal, wenn wir an diesen Text rangehen und das lesen, dann muss uns das aufstoßen. Warum fragen die Jünger nicht nach?
Ja, und wir fragen auch nicht mehr nach. Für uns ist das auch selbstverständlich geworden. Ne? Ich sage, das, was wir da feiern, das ist eigentlich, das ist in jeder Hinsicht skandalös. Interessant ist, dass in der paulinischen Gemeinde, wo du da jetzt darauf ansprichst, auch das nicht das primäre Thema war, das Skandalöse, was in diesen Worten geborgen ist. Sondern bei Paulus ist das Skandalöse eben das Umfeld, in dem sich dieses Herrenmahl ereignet, dass die Zustände der Gemeinde eher skandalös waren. Also offenkundig sind die frühen Christen darüber nicht gestolpert, aber ich verstehe natürlich zunehmend nicht nur deshalb, in meinem Text war es ja so, dass der Dünner Toster auch gesagt hat, man kann das Neue Testament nicht ohne seine jüdischen Wurzeln verstehen. Das stehe ich auch nach wie vor zu. Gleichzeitig haben wir natürlich im Neuen Testament jede Menge Sollbruchstellen, zu denen Juden nicht Ja sagen können. Dass wir an einen Messias glauben, der am Kreuz gestorben ist, eben den Fluchtod gestorben ist. Diese Geschichte beim Abendmahl, dass da der Kelch, wenn auch symbolisch, du hast es ja gerade nochmal betont, eben das Blut Christi ist und Blutverzehr eigentlich ein No-Go ist. Und ich habe dich jetzt so verstanden, dass selbst die symbolische Dimension da im Prinzip schon hochgradig verstörend ist. Dass wir als Nichtjuden uns als zum Volk Israel gehörig oder gehörend verstehen, was so eine Sollbruchstelle ist. Und das sind alles Aspekte, die im ausgehenden ersten Jahrhundert sicher zwischen jüdischen Theologen und auch den frühchristlichen Theologen, die ja teilweise selber Juden waren, dass genau das ausgefochten worden ist, auch innerchristlich. Das machen wir uns heute keinen Begriff von. Dieses Skandalöse können wir in weiten Teilen des Neuen Testamentes sogar noch wiederfinden, wenn man es genau betrachtet, wie da gestritten wurde. Und heute knien wir uns wie selbstverständlich in Stille anbetend dahin und neigen das Haupt zur Seite. Das ist für mich fast noch der größere Skandal, weil wir daraus so eine fromme Veranstaltung machen und gar nicht sehen, welche Intensität da eigentlich in diesen Worten drin liegt, die uns eigentlich von den Knien auftreiben müsste und ja, in die Senkrechte bringen müsste.
Die Worte haben sich abgeschliffen und ich finde, das ist ein super
Punkt. Leider. Ja.
Wo man deutlich sieht, wie wichtig es ist, diese Texte eben nicht einfach starr weiter zu lesen und weiter zu verkünden, sondern auch wirklich, was wir machen, neu zu erzählen, neu zu kontextualisieren und durch dieses Neuerzählen eben klar zu machen, was das für eine Provokation ist, was wir da lesen, was wir da feiern. Ja. Das haben wir, glaube ich, jetzt bei der Diskussion nochmal deutlich hervorgestellt und durch unsere Geschichten gemacht. Ich finde das eine klasse Folge, wo man sagen kann, unser ganzes Projekt hat so einen tiefen Sinn. Einfach sagen, wir machen uns die Texte kaputt, weil wir sie zu oft hören. Wir hören zu oft dieselben Worte und dann denkt man nicht mehr drüber nach.
Wie gesagt, Dünner Toss hat ja den Johannes da mal zwischen gehabt als ersten Schrifterzähler, wenn man so will. Da ist ja was dran. Ne? Das Johannes-Evangelium wird ja oft als Midrasch zu den Synoptikern bezeichnet, also als so eine Art Neuerzählung. Und der hat diese Skandalisierung ja in der Brotrede nachgerade drin. Da hast du ja genau diese Empörung. Ne? Und die wir dann sehr gerne überlesen und auch schon wieder theologisieren. Nein, das ist skandalös, was da passiert.
Gut, also der Evangelist Johannes ist der Schutzpatron unseres Podcasts. Das haben wir heute auch geregelt. Ne?
Den habe ich jetzt heute dazu erklärt.
Er freut sich bestimmt darüber. Und wir sind am Ende unserer Folge angekommen, würde ich so sagen.
Das sehe ich auch so. In der nächsten Folge geht es dann um, wir haben die schon angetriggert, Szene in Gethsemane, die Gefangennahme Jesu. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Aber natürlich gilt, wenn ihr Rückmeldungen zur aktuellen Folge habt, vielleicht auch Themenanregungen für zukünftige Staffeln, dann schreibt uns sehr gerne eine E-Mail an info@die-schrifterzähler.de. info@die-schrifterzähler.de. Und da steckt natürlich auch unsere Homepage drin, www.die-schrifterzähler.de. Da findet ihr nicht nur die aktuellen Folgen, sondern auch die Texte als PDF-Datei, die ihr euch da angucken könnt. Und hin und wieder noch ein paar Shownotes mit ein paar Hinweisen auf weiterführendes Wissen, kann man so sagen.
Und ich habe mir vorgenommen, das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt, dass ich jetzt immer eine Folge abschließen möchte mit einem Gedicht. Ich selbst schreibe ja Gedichte und habe großen Spaß daran. Aber ich möchte immer ein Gedicht zitieren, weil das ja so eine knappe Form ist, auch nochmal neu zu erzählen. Und keine Sorge, wir diskutieren das Gedicht nicht, sondern wir geben euch das Gedicht mit auf den Weg und freuen uns dann auf die nächste Folge nächste Woche mit euch.
Ein Geschenk, ein Geschenk.
Ein Geschenk, ein Geschenk. Und das Gedicht ist diesmal von Robert Walser und heißt Der Vollendete. Er aß vom Brot und trank vom Wein und warf das Wort dann ins Gespräch hinein. Einer von euch wird mich gewiss verraten. Oh, wie die Jünger jetzt erschrocken taten, als solche Silben ihren Ohren nahten. Wie ein bereits Verratener saß er da. Denn dass sich das ereignen musste, sah sein Herz so lebhaft ein, als wär's geschehen. Wohl hört er andererseits die Schüler flehen. Gib zu, dass so etwas unmöglich ist, da du ja unser Stern und Führer bist. War es Gesellschaftskunst bei ihm und List, dass er sich preisgegeben wissen wollte? Schon längst nicht mehr den Beifall er sich zollte, wie er sich früher stets von selber gab. Als er durch Fluren schritt am Wanderstab, sie sprachen auf ihn ein. Er sagte, habe ich euch gesagt, was ich nicht sagen sollte? Und aß vom Brot und trank vom Wein.
Das lassen wir als Geschenk so stehen. Ich bin schon gespannt auf das nächste Geschenk am Ende der dritten Folge unserer fünften Staffel. Ihr könnt euch jetzt schon drauf freuen. Für heute aber gilt: Der Worte sind genug gewechselt, seid Sehende nicht blind, werdet nicht wie Ross und Maultier, die verstandlos sind.